KI ist nur dann kreativ, wenn sie die Menschen berührt. Nicht per se. Also nur lustige Bilder machen nicht den Unterschied, sondern tatsächlich berührst du die Menschen in einer zielgerichteten Art und Weise. Dann bist du da.
Explained. Der KI-Podcast der Telekom.
Ganz egal, ob ihr gerade entspannt auf der Couch sitzt, im Zug unterwegs seid oder bei einem Spaziergang die Welt um euch herum mal komplett ausblendet. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei Explained, dem KI-Podcast von der Telekom. Denn auch heute nehmen wir euch wieder mit auf eine Reise in die faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal da fühlt sich Technologie fast schon ein bisschen magisch an. Bei der Telekom zum Beispiel steht in der Zentrale in Bonn ein digitales Kunstwerk von Refik Anadol, geschaffen aus Millionen Satellitendaten, verwandelt durch künstliche Intelligenz. Und trotzdem berührt dieses Bild. Es löst etwas aus, als wäre es von Hand gemalt. Aber was macht diese Magie aus? Sind es allein Algorithmen oder steckt mehr dahinter? Vielleicht ist es die Idee, dieser kreative Funke, der KI antreibt und ja oft von Menschen entfacht wird. Der Mut, neue Wege zu gehen, Emotionen spürbar zu machen oder auch Geschichten zu erzählen, die wirklich bleiben. Kreativität verändert sich und vielleicht ist genau das der Moment, in dem wir unser Verständnis davon ganz neu denken müssen. Ist Kreativität noch rein menschlich oder beginnt KI, ja, diesen geheimnisvollen Code immer besser zu lesen? Dazu gleich mehr nach unseren News-Updates, eingesprochen von unseren KI-Stimmen. Mein Name ist Anja Hartwig. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 15. Mai 2025.
Im US-Bundesstaat Arizona ist erstmals eine KI-generierte Version eines Getöteten in einem Gerichtsverfahren eingesetzt worden. Chris Pelkes digitale Rekonstruktion wandte sich an den Mann, der ihn 2021 bei einem Streit erschossen hatte. Erstellt wurde das Video von Pelkes Familie. Laut Spiegel Online kam das Video beim Richter gut an. Er verurteilte den Täter wegen Totschlags zu 10,5 Jahren Haft. Ein Jahr mehr, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.
Business Insider berichtet, dass der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna seinen Kurs ändert. Nach einer umfassenden KI-Offensive im Kundenservice setzt das Unternehmen nun wieder stärker auf menschliche Betreuung. Geplant ist ein Pilotprojekt nach dem Uber-Prinzip. Mitarbeitende können sich flexibel einloggen und remote arbeiten. Angesprochen werden etwa Studierende und Menschen in ländlichen Regionen. KI bleibt dabei Teil des Modells.
Kreativität war schon immer ein wichtiger Teil davon, wie wir die Welt verstehen und wie wir sie gestalten. Ob in der Kunst, in Geschichten oder in der Art, wie Marken mit Menschen sprechen. Früher waren es vor allem Menschen, die diese Ideen entwickelt haben. Und heute kommt künstliche Intelligenz dazu. So auch in der Markenkommunikation. Sie hilft dabei, Trends zu erkennen, Texte zu schreiben oder auch visuelle Konzepte zu entwickeln. Und manchmal entstehen daraus echt überraschend starke Ideen. Aber trotzdem bleibt da eine Frage. Wie viel vom Menschen steckt noch in all dem? Denn eins ist klar, KI weiß nicht, wie sich ein erster Kuss im Regen anfühlt. Oder warum uns ein Sonnenuntergang in Magenta an die Telekom erinnert. Echte menschliche Erlebnisse sind nur schwer in Daten und Algorithmen zu pressen. Aber heißt das automatisch, dass KI deswegen nicht kreativ sein kann? Oder findet sie vielleicht ganz eigene Wege, um Gänsehaut und Überraschungsmomente zu schaffen? Ja, und mit wem könnte man besser in diese spannenden Fragen eintauchen als mit Ulrich Klenke? Denn Uli ist seit 5 Jahren treibende Kraft hinter der Markenstrategie der Deutschen Telekom. Als Markenchef hat er maßgeblich dazu beigetragen, die Marke zu dem zu machen, was sie heute ist, nämlich die wertvollste Telco-Marke der Welt. Uli, es freut mich sehr, dass wir dich hier heute in unserem Podcast-Studio haben. Herzlich willkommen.
Hallo Anja, freut mich, dass ich hier sein darf.
Uli, KI oder Technologien wie KI, die haben ja Tempo drauf. Also KI kann Prozesse beschleunigen, aber auch die KI-Entwicklung als solche geht ja wirklich rasend schnell voran. Und ich habe mir mal einen etwas anderen Einstieg überlegt, nämlich einen schnellen Einstieg. Also zum Start vielleicht drei kurze Fragen und drei kurze Antworten zum Warmwerden. Also Frage 1. Perplexity sagt über dich, dass Uli Klenke digitalen Optimismus lebt. Ist diese Aussage wahr oder falsch?
Die ist richtig. Nicht nur ich, sondern ich glaube, die ganze Deutsche Telekom hat sich auf die Fahne geschrieben, digital optimistisch zu sein. Das heißt, wir glauben daran, dass Digitalität oder digitale Lösungen generell zur Lösung von unseren Problemen beitragen können. Das ist optimistisch. Und eigentlich in allen Bereichen, privat und geschäftlich, auf gesellschaftlicher Ebene oder ganz klein, kann digital halt helfen, ein besseres Leben zu schaffen. Und wir positionieren unsere Marke so, dass wir sagen, die Marke Deutsche Telekom mit all ihren Mitarbeitenden, mit den Produkten, Lösungen, Leistungen, mit unseren Netzen, wir können das Leben der Menschen besser machen. Und das bezeichnen wir als digitalen Optimismus. Ne? Also quasi, wir haben schon eine Haltung. Wir warnen auch vor Fehlentwicklungen und wir warnen vor Gefahren. Aber generell sehen wir Digitalität als was Positives.
Danke für die Antwort. Ich würde übergehen zu Frage 2. Eine nervige Sache aus deinem Alltag, wo du sagst, wenn eine Maschine das übernehmen könnte, dann soll sie das sofort tun.
Haushaltsreinigung wäre toll. Also ich habe so einen Saugroboter zu Hause, der funktioniert so bedingt gut. Das ist aber auch zweite Generation und nicht irgendwie sechste Generation, die es heute schon zu kaufen gibt.
Auch mit Wischfunktion oder nur?
Nee, noch nicht. Ah, okay. Also das Ding ist halt einfach dumm. Das ist irgendwie nicht in der Lage zu begreifen, wie meine Räume funktionieren. Und deswegen, das wäre total toll, wenn ich da ein Viech hätte, das irgendwie auch Teppich gut kann und irgendwie besser sauber machen könnte. Das wäre toll, wenn es funktionieren würde. Liegt aber wahrscheinlich an mir, weil ich mir einfach nur die neueste Generation anschaffen müsste und dann wäre es vielleicht auch cooler.
Die kann sicherlich schon mal mehr, aber bestimmt ist da in Zukunft auch noch
mehr. Die können jetzt auch wischen, das habe ich gesehen.
Ja, ja.
Aber wie funktioniert das dann mit dem Abwasser und so? Das ist alles, glaube ich, noch nicht so
ja,
richtig.
Ja, das muss dann noch händisch funktionieren.
Ja, und dann bist du doch wieder dran. Also irgendwie, ich glaube, da ist noch ein Potenzial nach oben.
Prima, dann die dritte und letzte Frage. Eine KI-App oder ein KI-Tool, auf das du heute nicht mehr verzichten kannst, wenn du eins nennen müsstest?
Perplexity und ich bin nicht bezahlt.
Okay, super. Ja. Das passt ja zu der Einstiegsfrage, die wir hatten, dass ich Perplexity direkt bedient habe. Super, ich hoffe, du bist gut aufgewärmt für das Thema, für die Frage, der wir uns heute widmen, weil wir wollen uns heute so ein bisschen der Frage annähern, ob eine Technologie, also KI, eine Maschine wirklich kreativ sein kann. Und da wird es sehr spannend sein, mit dir auch den Blick in die Praxis zu werfen und was sich da so bewährt hat oder vielleicht auch nicht. Und Uli, du bist in der Kreativbranche tätig. Nimm uns da doch gerne mal mit in deinen Arbeitsalltag. Also welche KI-Tools, welche KI-Anwendungen benutzt du da regelmäßig, du und dein Team?
Also ich persönlich, ich bin viel mit Perplexity unterwegs, weil es mir inhaltlich weiterhilft. Ne? So ein kleines Beispiel, ich habe so am Jahresende kriege ich von ganz vielen Unternehmen so einen Ausblick ins nächste Jahr geschickt. Marktforschungsunternehmen, Mediaunternehmen sagen so, wo wird's hingehen? Wie wird sich die Welt entwickeln? Die Kreativwelt, aber auch die Mediawelt oder die Kundinnenwelt. Und für meine Weihnachtsrede zur Weihnachtsfeier habe ich all diese Themen, all diese Unterlagen, all diese Ausarbeitungen, die sind hunderte von Seiten lang, habe ich in Perplexity hochgeladen und habe gesagt, okay, also ich, Uli Klenke, ich möchte gerne meinen Leuten zur Weihnachtsfeier einen Ausblick ins nächste Jahr sehr wertschätzend geben. Und ich brauche da Inhaltlichkeit, arbeite mir die 10 wichtigsten Punkte aus all diesen Unterlagen heraus, die für die Deutsche Telekom im nächsten Jahr wichtig sein werden. Und dann habe ich meine Weihnachtsrede in zwei Teile geteilt. Erstens habe ich also den inhaltlichen Teil gemacht und zweitens dann den wertschätzenden Teil. Und habe dann gesagt, okay, und dann möchte ich mich noch bei allen Einzelnen bedanken für das, was sie geleistet haben fürs Unternehmen oder für die Gruppe. Und es war echt interessant, weil es war erst also so quasi so der fachliche Teil, der dann wirklich fundiert war und auch so die 10 wesentlichen Punkte herausgearbeitet hat für mich. Und die Vorbereitung hat halt für diesen inhaltlichen Teil 5 Minuten gedauert. Basiert auf allem Wissen, was die Branche irgendwie zur Verfügung hat. Und danach kam eben das Emotionale und das Menschliche, wo ich dann gesagt habe, so, aber jetzt gehe ich nochmal drauf ein, was habe ich mit dir erlebt? Wie war meine Reise mit Antje nach Spanien? Oder was haben wir bei dem einen oder anderen Event gemeinsam erlebt? Oder was war der Beitrag von den einzelnen Kolleginnen und Kollegen? Das habe ich dann persönlich gemacht. Und in der Summe habe ich damit eine echt starke halbe Stunde, glaube ich, gestaltet. Und es ist schon interessant, wie wenig intensiv dann die Vorbereitung auf den inhaltlichen Teil war und wie aufwendig der emotionale Teil. Aber beide sind wichtig. Und ich weiß gar nicht, was die Menschen dann mehr mitgenommen haben. Aber ich glaube, dass die persönliche Ansprache tatsächlich eben das Harte ist. und das, was die Menschen wirklich auch bewegt. Auf der anderen Seite aber für die ist halt auch wichtig, um zu wissen, wo geht's eigentlich hin, was erwartet uns, wo sind die Herausforderungen, die die Branche, unsere Industrie oder das Unternehmen eben vor sich haben.
Und was würdest du sagen, also wie diese Tools oder jetzt auch diese Anwendung, du hast jetzt ein konkretes Beispiel geschildert, so deinen Arbeitsalltag, den du heute lebst, verändern, also mit Blick auf die Dinge, die du heute mit KI machen kannst. Was ist heute völlig anders, was damals, ja, also im Gegensatz
damals
zu früher.
Damals, gestern, also
ja.
Quasi.
Ja, genau. Es ist ein dehnbarer Griff.
Genau, ich mache noch ein Beispiel. Wir machen gerade einen Pitch über Marktforschung. Meine Hypothese ist, dass man eigentlich mit KI besser in die Zukunft gucken müsste, als wir das aktuell können. Und dann haben wir so die führenden Marktforschungsinstitute eingeladen in den letzten Wochen und haben uns von denen zeigen lassen, was sie eben so können. Und dann haben wir immer unsere aktuellen Tools in der Bewertung von Content zum Beispiel. Also wenn wir Werbung machen, dann lassen wir die abprüfen, indem sie eben Kunden exponiert werden. Das heißt also quasi, es wird Kundinnen und Kunden ausgespielt, die geben ihre Meinung dazu oder werden dabei begutachtet, werden sie das angucken. Das sind also die impliziten Methoden und die expliziten Methoden. Und dann hast du eine Antwort dann aus einem System. Und da versuchen wir halt jetzt auch KI mit einfließen zu lassen und zu sagen, okay, kannst du KI uns sagen, wie das Werbemittel bei den Kundinnen und Kunden ankommen wird? Und das haben wir ausprobiert und es hat natürlich nicht funktioniert. Ne? Also das ist ein riesengroßes Drama. Warum? Weil eben vermutlich noch nicht genug Daten eingelesen wurden über unsere Rezipienten. Und da kommen halt immer noch unterschiedliche Sachen raus. Und es ist halt an mir, an meinem Team, dann zu nivellieren und zu sagen, okay, wenn wir die Kundinnen und Kunden befragen, kommen wir zu einem bestimmten Ergebnis. Wie schaffen wir es, nur mit KI-Unterstützung zum gleichen Ergebnis zu kommen? Und da gibt's immer noch ein Gap und an dem arbeiten wir halt. Und das ist echt interessant. Das ist in allen Fällen so. Also wir hinterfragen uns immer. Und das ist dann eine Führungsverantwortung zu sagen, okay, alles, was auf den Tisch kommt, alles, was wir tun, musst du eigentlich hinterfragen im Sinne von, kann ich KI dann einsetzen an der Stelle, ja oder nein? Und es geht bei uns los in der Strategie, wo du sagst, okay, also unsere Strategie soll von außen möglichst unerwartbar sein. Also ich möchte ja Vodafone und O2 überraschen mit dem, was wir rausbringen und nicht irgendwie was Erwartbares bringen. Auch die Kundinnen und Kunden erwarten von uns ja Innovation, emotionale Begeisterung. Und wir fangen in der Strategie an, zum Beispiel in der Marktforschung, gehen dann irgendwann in die Planung von Contents. Und dann überlegst du dir auch, okay, kann dieser Content jetzt von einer KI erarbeitet werden, ja oder nein? Also nimm mal ein Bild, ein Still. Ist es dann tatsächlich besser, das mit KI zu machen? Oder mit Fotografen beispielsweise arbeiten ja auch mit den Black Forest-Leuten dran, also eine eigene Bild-KI zu haben für uns. Wir sind gerade in der Trainingsphase, dann hast du rechtliche Bedingungen, weil die Models haben natürlich Rechte am Bild. Dann trainierst du auf ein Model, dann hat dieses Model leider immer noch 12 Finger. Und du sagst, okay, wir sind noch nicht so weit, müssen gucken, wie wir dann zu 10 Fingern kommen. Und dann auch zu einem emotionalen Ausdruck und dann eben auch zu einer Anwendung, die tatsächlich dann auch unseren Zwecken dient. Und man merkt eigentlich in allen Feldern, auch wenn du über Contents guckst, Video ist noch sehr schwach. Und dann auch in der medialen Ausspielung spielt KI natürlich auch eine Rolle. Du merkst immer, aktuell musst du noch sehr stark twisten. Das heißt, du guckst dir die Sachen an, stellst fest, noch nicht gut genug, versuchst dir hinterfragen, warum das so ist. Und es sind ganz unterschiedliche Gründe, weshalb KI immer noch failt. Das kann zum Beispiel sein, bei dem Bildbeispiel mit den 12 Fingern ist es so, wir sind eine Wir-Marke. Das heißt, wenn du dann Bilder benutzt, um die KI zu trainieren, hast du immer Gruppen von Menschen. Gruppen von Menschen heißt, es gibt mehr als 10 Finger in einem Bild. Die KI lernt also quasi, Bilder von der Telekom haben immer eine bestimmte Anzahl von Fingern im Bild. Und das musst du dann aber pro Person auf 10 begrenzen. Das heißt, du hast einen Lernprozess in der KI. Mhm. Und wenn du dann ein Model zeigst, erwartest du eben von der KI, dass es eben auch nur 10 Finger zeigt an den Händen. Und es ist ein echtes Problem. Es ist noch nicht gelöst. Auch die Menschen, denen ich begegne, sagen, das ist überhaupt gar kein Thema mehr. Jede KI kann mittlerweile die Anzahl von Fingern begrenzen, dann kann sie nicht. Und das sind unterschiedliche Fragestellungen. Oder eben, du erwartest von der KI, dass sie eine Voraussage trifft auf die erwartete Reaktion von Kundinnen und Kunden auf ein Werbemittel. Und da spielt dann immer natürlich eine Rolle, ob du eine Frau bist oder ein Mann bist, ob du jung bist oder alt bist, zu welcher Generation du gehörst. Mhm. Und das musst du ihr beibiegen. Das heißt also quasi die generelle Anwendung einfach von LLMs auf unsere Werbethemen ist nicht ganz so einfach, sondern du hast dann schon eine Herausforderung von Stück zu Stück. Und es gibt Dinge, die halt sehr mathematisch und analytisch funktionieren, die sind einfacher. Sowas wie Mediaoptimierung zum Beispiel. Ne, wenn du Reichweiten optimierst in den Mediaplan, das geht einfacher. Da kannst du sagen, okay, die KI kann es eben abwerten und kann abwägen und kann dir dann das bestmögliche Ergebnis liefern. Und in all diesen Fällen versuchen wir KI einzusetzen, setzen wir noch nicht ein, aber versuchen wir KI einzusetzen. Und die Ergebnisse sind unterschiedlich. Was man aber merkt ist, man merkt das Potenzial, man sieht, in welche Richtung es sich bewegen kann. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwann mal so weit ist, dass du komplett KI-basiert dann im gesamten Prozess von Meinung über Strategie zu Content, zu Media, zu Analyse der Reaktion und dann in den Kreislauf reingehen kannst. Das wird nicht mehr lange dauern, aber aktuell haben wir noch etliche Hürden zu meistern.
Ja, aber es ist, glaube ich, auch dieser Fakt, ne, dass man Daten einspeisen muss, dass die KI das reproduziert, was wir da in die Maschine einkippen. Und gerade das Beispiel, was du genannt hast, dass Mediapläne mit KI erstellt werden können. Aber das ist dann auch so, daraus wird dann auch ganz schnell so ein Einheitsbrei. Also das kann ja jeder. Und irgendwie da auch auszubrechen und irgendwie da nochmal so das rauszukitzeln, was so dieser Überraschungsmoment, den du ja auch angesprochen hast.
Ja, KI tut sich halt in der Übertreibung schwer. Wir hatten mit einem nicht genannten Plattformanbieter vorgestern ein Meeting, da haben die uns vorgestellt, wie sie unsere Kampagne verlängern würden. Also die Hypothese war, sie kennen ihre Zielgruppe sehr, sehr gut, wissen also quasi, was sie erwarten, zum Beispiel Golfspieler. Und ich sage Golfspieler und nicht Golfspielerinnen. Also zum Beispiel Golfspieler, die erwarten ein bestimmtes Bild oder bestimmte Emotionalität. Und wie kann dann die KI unsere Werbemittel, die wir generell produziert haben, so twisten, dass es eben dieser Zielgruppe besonders gut gefällt? Und die Ergebnisse waren halt einfach miserabel. Und dann guckst du drauf und sagst dir so, ey, das meint ihr nicht ernst. Würdet ihr für euch selber auch so Werbung machen? In dieser Darstellung oder würdet ihr das nicht tun? Und die Ausrede war, ja, ihr müsst euch ja entscheiden, ob ihr klassisch produzieren wollt oder KI produzieren wollt. Da habe ich gesagt, nee, wir müssen uns darüber unterhalten, ob das, was die KI produziert, gut genug ist tatsächlich. Irgendwann kam halt, ja, okay, wir müssen vielleicht in unserem Prompting besser werden, wir müssen in unserer Strategie besser werden oder in der Kreativdarreichung. Ein wesentliches Problem, das sprichst du an, ist die Übertreibung. KI schafft eigentlich eher den Durchschnitt als die Übertreibung. In der Werbung oder in der Kommunikation bist du aber eigentlich immer eher in der Übertreibung drin. Das heißt, du versuchst bestimmte Dinge herauszuarbeiten und besonders attraktiv zu machen, besonders emotional zu machen und vom Schnitt abzuweichen. Ich will ja jetzt vergleichbar mit Vodafone sein oder mit O2. Jeder arbeitet da momentan dran. Auch die Vodafones zum Beispiel haben einen KI-Film gemacht und fanden ihn toll. Ihre eigene Bewertung nach. Ich guck drauf und sag, jo, kannst du hinten dran knallen, was du willst. Das ist ein O2-Film, das ist ein 1&1-Film, das ist ein Telekom-Film, wie auch immer. Vollkommen austauschbar. Aber die Aufgabe ist ja, Orientierung und Differenzierung zu schaffen. Das heißt, anders zu sein als die anderen. Und da tut sich die KI eben schwer. Das heißt, im Mainstream ist es relativ einfach, wenn ich also eine generelle Meinung haben möchte. Du siehst ja auch, wenn du dich selbst jetzt mal suchst oder dich selbst beschreiben lässt, dann bist du eigentlich immer in so einer ganz okayischen Beschreibung deiner selbst. Aber die Spitzen und die charakterlichen Eigenschaften, die dich besonders machen, die fallen meistens vom Tisch. Die versuchst du dann irgendwie nochmal nachzutrainieren. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, wenn wir über Bilder nachdenken oder auch über Bewegbilderstellung von KI, dann ist es genau der Punkt zu sagen, also wie kommst du aus der Suppe raus? Wie schmeckst du besonders? Wie hast du einen besonderen Input? Und dafür brauchst du Training. Und wir nähern uns da. Wir sind da echt ganz gut mittlerweile. Wir haben also quasi so unsere Punkte. Zum Beispiel, wie ist unsere Farbe Magenta eingesetzt? Ist sie dann dominant oder ist sie weniger dominant? Ist sie tatsächlich auch immer Magenta oder ist es dann doch Pink? Und es braucht Zeit und braucht Daten und braucht gemeinsames Lernen. Wenn du aber dann so weit bist, hast du auf jeden Fall schon mal einen Vorsprung den anderen gegenüber.
Ja. Ich meine, du blickst ja auf eine lange Marketinglaufbahn zurück. Bevor du 2020 bei der Telekom eingestiegen bist, warst du auch in der Markenkommunikation bei Daimler. Du warst Marketingchef bei der Deutschen Bahn. Du warst CEO bei der renommierten Werbeagentur. Wieso weiter kann ich es hier aufführen? Aber wenn du rückblickend einmal reflektierst, so technologischen Wandel, den du in dieser Zeit erlebt hast in der Kreativbranche. Was ist bei KI jetzt anders?
Die Geschwindigkeit ist anders. Die Möglichkeiten sind größer. Wir kommen aus einer Welt, wo du den Unterschied machst zwischen CGI, also Computer Generated Imaging, hin zu AI Generated Imaging. Und die Möglichkeiten sind viel, viel größer und der Faktor Mensch wird immer kleiner. Die große Befürchtung ist, dass eben dann die Werbeindustrie generell darunter unglaublich leiden wird, beziehungsweise also Agenturen dann keinen Sinn mehr machen. Und das sehe ich nur bedingt so. Es sind Teile, wo KI helfen kann, zum Beispiel in der Adaption. Na, wenn ich Länderadaptionen habe, dann kann ich natürlich Übersetzungsleistung machen. Ich kann vielleicht auch einfache Bildbearbeitung machen. Ich kann Assets erstellen lassen, hunderte, tausende von Assets innerhalb kürzester Zeit und die dann ausspielen. Die generelle Kreatividee aber zu bewerten und die generelle Kreatividee herauszuarbeiten, also zu kuratieren, das sollte und muss aktuell auch noch von Menschengeist passieren, weil ich eben nicht erwartbar sein möchte, weil ich ja anders sein möchte. Und das ist, glaube ich, immer noch der wertvolle Unterschied, den Menschen da machen können. Das heißt, für mich sind kreative Menschen immer noch diejenigen, die den Unterschied machen an der Stelle. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis auch das von der Maschine oder vom Computer irgendwann übernommen wird und wo der Algorithmus dann helfen kann. Das heißt, ich sehe diese Gefahr, ich sehe das Änderungspotenzial von KI. Ich glaube, als die Digitalplattform und als Social Media eingesetzt hat, das war eine richtige Veränderung für die Kundenansprache. Der Einfluss von KI ist auf diesen Plattformen, glaube ich, nicht ganz so groß, sondern das, was an Content da gereicht wird, ist riesengroß. Also quasi, wie stark kann Content mithilfe von KI erstellt werden? Die Gefahr ist eindeutig, wenn alles austauschbar ist und wenn alle das Gleiche einsetzen, dann bist du wieder Ceteris Paribus, dann haben alle die gleichen Waffen am Start. Was machst du denn dann? Also quasi, wie differenzierst du dich dann wieder? Das ist die Frage, mit der ich mich auseinandersetze.
Was jetzt auch durchgekommen ist aus den Beispielen, die du genannt hast, es wird ja für alle auch zugänglich. Ja. Und 2024 hat die Deutsche Telekom eine internationale Umfrage durchgeführt, die nannte sich KI Zeitgeist oder nennt sich KI Zeitgeist. Und was wir da mitunter als Erkenntnis daraus gewinnen konnten, ist, dass Faszination, also sowohl bei Jungen und als auch bei alt, dass Faszination und Besorgnis irgendwie gleichermaßen da sind. Also ich weiß nicht, bei der jüngeren Generation war es irgendwie so, dass 55% gesagt haben, KI fasziniert mich, aber gleichzeitig auch 40% gesagt haben, es treiben mich Sorgen umher. Könnte man da vielleicht so die Hypothese auch aufstellen, dass KI ein Imageproblem hat?
Ja, mit dem haben wir auch gespielt. Ich weiß nicht, ob du den Ella-Film kennst.
Mhm.
Nachricht von Ella. Und da haben wir das Thema ja aufgegriffen und haben gesagt, hey, pass auf, was da passiert. Und wenn du dir heute anguckst, was auf den Social-Plattformen passiert, dann ist es ja auch so, du weißt gar nicht mehr, wo kommt eigentlich welche Nachricht her und ist sie eigentlich fake und ist sie nicht fake. Und ich glaube, dass die Menschen total dankbar dafür sind, wenn du eben für Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit stehst. Und das ist auch eine große Markenchance. Mhm. Da kann die Telekom einen Unterschied machen. Wirklich interessant. Die Marketingchefin von L'Oreal hat was gepostet und die haben so mit KI rumgespielt und haben dann so einen internen Kurs gemacht. Und bevor ich überhaupt ins Thema KI einsteige, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass wir nicht KI nutzen werden, um Menschen anzupassen, besser zu machen, schöner zu machen, sondern wir zeigen die Menschen immer so, wie sie sind. Und das ist unser Markenverständnis. Ist bei L'Oreal. Fand ich total wertvoll. Also zu sagen, du näherst dich zwar dem Thema, du setzt natürlich KI ein, aber du packst den Menschen nicht an. Du kannst dich darauf verlassen, dass die Schönheit, die dann entsteht, von den Produkten von L'Oreal kommt oder aus den Menschen selber, aber nicht von der KI. Und das ist ein cooler Punkt. Und natürlich hast du Gefahren, wie dass junge Menschen falsche Vorbilder kriegen oder dass sie ein falsches Schönheitsbild kriegen oder falsche Identitäten serviert bekommen, denen sie nie entsprechen können. Daraus entstehen psychische Probleme. Das sehe ich absolut so. Aber man kann sich eben als Unternehmen mit Verantwortung kann man sich dem stellen. Und das L'Oreal-Beispiel ist eins. Ich war vor 2 Wochen im deutschen Digital Award Juryprozess. Da haben wir uns alle Digitalkampagnen angeguckt, die eben eingereicht worden sind. Es waren hunderte. Und der Einfluss von KI ist noch ganz klein. Du hast also noch gar nicht so viele Kampagnen, die mit Hilfe von KI ausgearbeitet wurden oder verbreitet wurden oder wo KI eben keine so große Rolle spielt. Ich glaube, dass in dem Bereich sich da ganz viel entwickeln wird und dass es Industrien gibt, die da ein bisschen voraus sind und welche, die hinten dran sind. Und das Interessante ist, umso näher und umso besser die Unternehmen Kundinnen und Kunden verstehen wollen, Handel zum Beispiel, umso eher setzen sie es jetzt eben ein. Und andere, denen der Kunde halt einfach wurscht ist, die setzen es halt nicht ein, die können es nicht. Also Handel, Supermärkte sind ganz weit vorne, weil da der Kampf um die Aufmerksamkeit und der Kampf um die bessere Kundenperformance halt so eklatant ist. Mhm. Von Rewe gab es einen Case. Da gibt es den komplett selbstbedienten Supermarkt. Du gehst also rein, du legst die Sachen in deinen Korb, du gehst hinten raus, packst sie in deine Tasche rein, inklusive Bezahlung, ist alles geklärt. Und da hilft KI natürlich total. Und bedingt aber unter anderem auch, dass du so viel Vertrauen von deinen Kundinnen und Kunden gewinnst, dass du zulässt, dass die wissen, wer kommt in den Supermarkt. Weil du musst ja identifizierbar sein. Und das ist echt eine Aufgabe, da so an dem Vertrauen zu arbeiten. Aber die Technik ist unglaublich toll und funktioniert auch super. Und dann hast du ein ganz anderes Kundenerlebnis. Du gehst in den Supermarkt rein, legst die Sachen rein, gehst wieder raus und gut ist. Bombe. Wirklich ganz toll. Und dann steigst du in dein Auto ein und versuchst einfach nur über die Voice-Schnittstelle dein Navigationssystem zu bedienen und schaltest kläglich. Und denkst dir so, ist es euch scheißegal oder warum ist es so? Ihr habt doch da Chips verbaut, das muss doch irgendwie möglich sein. Ich habe noch nicht mal eine native Spotify-App in meinem Fahrzeug. Hey! Also auf der einen Seite so weit, auf der anderen Seite irgendwie so unglaublich weit zurück. Ich hatte Gelegenheit, letztens war ich in China. Da ist halt so eine ganz andere Denke am Start.
Ja.
Gab es einen Software- und Technologiehersteller und der hat uns 15 Automarken präsentiert, wo die Technologie verbaut ist. Also da ist die Marke dann egal, sondern es geht um die Technologie, die dargereicht wird und da geht es von Entertainment über die Experience im Auto bis hin zu autonomem Fahren und da spielt KI eine riesengroße Rolle und dieses Unternehmen definiert sich tatsächlich auch als ein KI-Unternehmen. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, welche Technologie das dann an den Menschen bringt, sondern es geht eigentlich nur um den Algorithmus und da spürst du eine ganz andere Energie, als wenn du dich mit der Autoindustrie in Deutschland gerade auseinandersetzt, die immer noch darüber diskutieren, ob jetzt eher so der Teilelieferant oder der Softwarelieferant dafür verantwortlich ist, Auto zu bauen oder dann eben der Hersteller selber und wie viel ist denn davon da drin und was machen wir eigentlich noch selber und das sind alles Diskussionen, die finden dann nicht mehr statt, sondern da ist eine LLM, die dann im Zweifel Open Source ist, ist der Kern des Unternehmens aus die Maus.
Ja.
Und der Rest wird dann einfach da gereicht. Und obwohl das Ding produziert wird, ist eigentlich vollkommen egal.
Aber wenn du auch so den Blick ins Ausland wirfst oder auch grundsätzlich das mal für dich so reflektierst, wir haben eben das Thema Sorgen aufgegriffen. Gibt es denn für dich irgendwelche Entwicklungen oder Tools, die dir Sorgen bereiten mit Blick in die Zukunft?
Naja, also die Avatar-Entwicklung ist schon was, wo du dir Sorgen machen kannst. Die besten Avatare, die ich so kenne, denen ich auch folge, sind mittlerweile echt so persönlichkeits-like. Und die haben auch ihre...
Ja, das ist schon gruselig.
Das ist echt gruselig. Und die haben dann teilweise ihre Onlyfans-Auftritt. Und der ist auch sehr erfolgreich. Und du denkst dir so, wow. Also es geht tatsächlich so weit, dass erotische Anziehungskraft von Avataren besteht. Das heißt also quasi emotionale Bindung. Und das ist dann schon gruselig, wenn du dich selber fragst, okay, dieses Bild, ist es jetzt tatsächlich ein echter Mensch oder
ja,
auch nicht?
Ja, dass du selber nicht mehr unterscheiden
dass
kannst.
Dass du selber nicht mehr unterscheiden kannst. Und das ist ja auch eine totale Falle im Marketing. Also die meisten Menschen trauen sich ja selber zu, den Unterschied erkennen zu können. Aber jetzt halte ich mich für einigermaßen erfahren in Bildbewertung und ich selber weiß manchmal den Unterschied gar nicht mehr und das macht mir schon Angst. Und wenn ich dann drüber nachdenke, dass meine Tochter, die ist 8, die heißt Ella, wenn ich mit der diskutiere, die kennt den Unterschied gar nicht, ist für die auch nicht wichtig, aber ich weiß halt, was dahinter steckt, beziehungsweise welche Manipulationsmöglichkeiten dann dadurch eröffnet werden. Und du hast es in der politischen Auseinandersetzung, in der sozialen Auseinandersetzung, in der kriegerischen Auseinandersetzung hast du diese Elemente mittlerweile und da frage ich mich auch, sind wir da schlau genug als Gesellschaft, sind wir gut genug als deutsche Gesellschaft unterwegs, auch als deutsche Intelligenz ja oder die Menschen, die hier Industrie betreiben, sind wir da gut genug, um da auch mithalten zu können? Da habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel.
Ja.
Also können Deutsche tanzen? Nein, können sie nicht.
Also ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit schon über Kreativität gesprochen. Vielleicht wäre das auch eine gute Einstiegsfrage gewesen, was für dich Kreativität bedeutet. Also wie würdest du das definieren?
Kreativität ist ein unfairer Wettbewerbsvorteil.
Ein unfairer Wettbewerbsvorteil.
Genau. Also vor allem im Telco-Bereich sind wir ja in so einer Commodity-Falle. Ne? Es ist also unglaublich schwer, einen Unterschied zu machen. Und wir machen es bei der Telekom ja gut. Wir haben die besten Netze, die besten Produkte und die besten Services. In der Kundenwahrnehmung vermischt es relativ häufig. Jeder behauptet, das beste Netz zu haben. Jeder behauptet, die besten Produkte zu haben. Und die Unterschiede sind ja auch fein. Ne? Wenn du dir die Tests anguckst, dann sind wir so 5% Bereich, vielleicht so 7% Bereich. Und wir machen da schon einen Unterschied. Und es gibt da auch einen Grund, weshalb wir eine Premium-Marke sind und andere nicht. Aber man kann halt in diesem Bereich, und das haben wir in den letzten Jahren gezeigt, über gute Markenführung und gute Kreation kannst du einen echten Unterschied machen in der emotionalen Bindung von Menschen an so eine Marke. Und da kommt es darauf an, eben die bessere Idee zu haben. Und das ist Kreativität für mich. Also quasi diese bessere Idee, die dir einen unfairen Wettbewerbsvorteil, den keiner kopieren kann, wo dein Feld für dich aufbaust oder entdeckst, das eben so eine emotional andere Bindung zulässt und dann eine höhere Loyalität oder auch eine höhere Akquisequote im Markt hast. Das heißt, also wenn Kreativität dafür eingesetzt wird, mit Menschen umzugehen und Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, dann ist es für mich so die eben dieser wirtschaftliche Kontext. Mhm. Kreativität an anderer Stelle, aber das ist für mich eher so persönlich, ist, ich weiß nicht, ob du jemals in Den Haag warst und das Mädchen mit den Perlenohrringen gesehen hast von Vermeer. Und auf der anderen Seite hängt der Blick auf Delft. So. Und wenn du das siehst, und wenn jemand zu dieser Zeit um 1600 mit einfachsten Mitteln irgendwie so viel Emotion entfachen kann, die bis heute funktioniert. Wir haben über meine Tochter vorhin gesprochen. Da war ich jetzt in den Osterferien und es hat geregnet, deswegen sind wir ins Museum gegangen. Ja, aber wenn du dann davor stehst und sagst, Menschen sind in der Lage, sowas zu schaffen tatsächlich, so einen unglaublich emotionalen Eindruck, das ist Kreativität auf höchstem Niveau. Für mich ist der Blick auf Delft das schönste Bild der Welt.
Ja, ich meine, Menschen emotional berühren. Würdest du sagen, dass da die Maschine mithalten kann?
Noch nicht, aber bald. Lass uns über Niveau sprechen tatsächlich. Also dieses Bild, wenn du davor stehst und die Art und Weise, wie es dich anspricht und wie es dich emotional erreichen kann. Und wenn ich mir die KI-Versuche von vielen Kolleginnen und Kollegen auf LinkedIn angucke, dann siehst du halt, okay, es ist halt nicht jeder auch ein Künstler. Es ist halt nicht jeder auch dazu geschaffen zu beurteilen, ob dieses KI-Bild jetzt gut oder schlecht ist. Und dafür gibt's eben eine Ausbildung. In China gibt's eigene Universitäten, die sich nur mit KI beschäftigen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es tatsächlich auch in der Kunst so ganz neue Räumlichkeiten oder ganz neue Sphären aufmacht. Freue ich mich drauf. Ist super, weil es eben so unglaubliche Möglichkeiten eröffnet. Sind wir schon da? Nö. Wenn ich vor dem Bild stehe, dann habe ich einen anderen Eindruck und so begeistert hat mich eigentlich wenig im Netz, was ich in der letzten Zeit gesehen habe.
Du hattest ja eben oder Anfang unseres Gesprächs auch die Kooperation mit Black Forest Labs schon angesprochen. Also Telekom hat ja Anfang des Jahres die Zusammenarbeit verkündet, dass man da an einem Telekom-spezifischen Modell arbeitet, um eben Bilder mit KI zu generieren. Was würdest du denn sagen? Also warum bleibt die Telekom denn da dran, auch wenn das gerade noch so viele Lücken hat und irgendwie noch mehr ausgereift sein müsste? Wie diese KI, ich sag mal, Content und Kreativarbeit irgendwie auf ein neues Level hebt. Also
mein Ziel ist, in der Zusammenarbeit tatsächlich so eine Gruppe von Models zu haben, die eine eigene Persönlichkeit haben, einen Charakter, eigentlich wie Botschafterinnen und Botschafter für die Marke sind, die dann zusammengesetzt in unterschiedlichen Umfeldern auftreten können. Mhm. Also stell dir vor, du hast irgendwie unterschiedliche Models, eine Anja, einen Uli, und die dokumentieren dein Leben mit der Telekom. Die haben eigenen Charakter, haben eine eigene Persönlichkeit, die haben eigenes Werteset und die setzen wir dann in unsere Marketingkommunikation ein. Das ist das Ziel, das ist super. Und die Möglichkeit ist da. Ist es glaubwürdig, ist es emotional berührend, daran müssen wir noch arbeiten. Aber es ist überhaupt eine schöne Idee, wir müssen mal über die Namen reden.
Wenn man sich das nochmal anguckt, gerade so dieses Emotionale, wo der Mensch irgendwie gerade noch so die Oberhand hat. Gibt es denn Schritte im Kreativprozess, wo du sagst, dass sie auch zukünftig dem Menschen, sag ich mal, vorbehalten bleiben sollen? Oder ist das eigentlich schon wieder eine zu alte oder ja konservative Denke?
Ich glaube, der Richtungswechsel, also der Ausbruch aus dem Kanal, die Strategie an sich, wenn du mal in Richtung arbeitest, dann glaube ich, kann es dann immer mehr maschinell sein. Aber das Unerwartete, der spontane Richtungswechsel, auch wieder der kreative Ausbruch aus dem, was eigentlich ist, das muss, glaube ich, immer noch von Menschen gesteuert werden. Es ist so, wir reden in unserer Markenstrategie und unserer Marketing-Kommunikationsstrategie aktuell darüber, wie können wir eine vertrauenswürdige Marke sein? Mhm. Wie können wir den Menschen in diesen wilden Umfeldern, wo es immer unsicher ist, wenn ich trauen kann eigentlich, wo Menschen verunsichert sind aufgrund der politischen Lage, aufgrund der weltpolitischen Lage. Wie kann ich da eine Marke sein, den Menschen vertrauen? Und wo die wissen, okay, da habe ich so einen Safe Space, das ist eine Marke, die mir hilft und die mir da entgegenkommt. Und da machst du dann Gedanken drüber und denkst dir so, hey, das muss ich vielleicht auch grafisch umsetzen. Wie kann das T-Logo denn für Trust stehen, für Sicherheit, für Verantwortung? Und da kannst du dann die KI reinsetzen, kannst du sagen, okay, dann arbeite doch mal in diese Richtung und mach mir ein paar Vorschläge. Und dann suchst du vielleicht ein oder zwei raus und vielleicht sind ein oder zwei dabei, die unerwartet sind. Mhm. momentan noch relativ unwahrscheinlich, aber vielleicht ist es ja so. Und ich glaube, den Diskussionsraum aufzumachen und zu sagen, also es ist eine Richtung, die ich mich gerne entwickeln möchte, weil ich möchte den Menschen Sicherheit geben. Das ist von Menschen gedacht. Wenn du aber dann in der Umsetzung gehst und sagst, denk dir doch mal aus, wie so ein T-Logo dann aussehen könnte, das vertrauenswürdig ist, da kannst du dann die KI schon fragen, kannst sagen, okay, mach mal Vorschläge und suchst dann vielleicht auch das Richtige raus. Und wenn wir die Gedanken dann weiterentwickeln, das ist ja immer ein iterativer Prozess, dass man KI gut einsetzen kann, auch im strategischen Punkt. Und dann wird es jetzt ganz konkret. Dann sagst du dann so, okay, vielleicht steht das immer unten stabil und ist oben beweglich. Mhm. Kann ja sein, so wie ein Baum im Wind. Und dann kommst du vielleicht zur nächsten Kreation und sagst, hey, es ist viel Wind in der Welt, lass uns die Marke als Baum begreifen. Mhm. Und da kommst du dann so im kreativen Prozess auf neue Lösungen. So kann es kommen. Das sieht man auch, wo hat der Mensch tatsächlich dann auch noch die strategische Vorgabe oder wo entwickelst du dich in eine bestimmte Richtung und wie kannst du dann in der Umsetzung mit KI arbeiten? Mhm.
Lass uns doch nochmal zum Abschluss unseres Gesprächs an den Anfang unseres Gesprächs springen. Also nach allem, worüber wir jetzt gesprochen haben, was du so ausgespeichert hast, was könnte so dein persönliches Fazit, deine persönliche Zusammenfassung sein zu der Frage, der wir uns eigentlich annähern wollten, nämlich ob KI wirklich kreativ sein kann?
KI ist nur dann kreativ, wenn sie die Menschen berührt. Nicht per se. Aber das ist ja auch, was Claudia Nehmert immer sich aufs Panier geschrieben hat, Technologie ist für die Menschen da. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, was wir jetzt diskutiert haben in der letzten halben Stunde, also nur lustige Bilder per se machen nicht den Unterschied, sondern tatsächlich berührst du die Menschen in einer zielgerichteten Art und Weise, dann bist du da. Muss jede und jeder in einem Unternehmen lustige Bilder mit KI erzeugen können? Nein. Wir haben sogar überlegt, ob wir so einen KI-Führerschein machen. Also das, bevor du was rausgeben sollst und darfst, musst du dich einmal damit auseinandersetzen, was bedeutet das eigentlich?
Ja, also wichtiger Punkt.
In welche Richtung bewegst du dich eigentlich? Ja. Und da gibt's bei mir auch Leute, die sich damit beschäftigen, so wie kann ich Menschen das beibringen? Und da geht's nicht nur um die Technik, da geht's nicht nur darum, ich habe die richtige Magentafarbe genommen oder das T hat 2 Digits und keine 18, sondern es geht ja auch darum zu sagen, du hast ja immer eine Zielrichtung. Ne? Du möchtest entweder maximal informieren oder maximal unterhalten. Du möchtest die Menschen berühren oder du möchtest den Menschen Hilfe geben. Was ist denn eigentlich die Zielrichtung und wie setzt du das Bild ein? Und dann lass uns drüber reden, wie du am besten Weg dahin kommst. Mhm. Also solange die KI die Menschen nicht berührt, ist sie nicht kreativ. Wenn sie das tut, und wenn sie eine zielgerichtete Emotion auslöst, dann finde ich ja.
Und da hat sie noch großes Potenzial.
Immens und wird über meine eigene und wahrscheinlich auch über deine Vorstellungskraft hinausgehen.
Definitiv, ja. Okay, Uli, dann würde ich sagen, sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Also vielen, vielen Dank für die klaren Worte und ja, dass du dieses Thema nicht nur technisch, sondern auch irgendwie menschlich etwas greifbarer gemacht hast. Und danke für deine Zeit. Danke, dass du deine Meinung so offen mit den Zuhörern, aber auch mit mir geteilt hast. Also war mir eine Freude, mit dir heute zu sprechen.
Danke dir sehr. Ich würde den Podcast eigentlich gerne jetzt nochmal machen, weil so viele Ideen natürlich und so viele Gedanken, während du sprichst, irgendwie dann in den Kopf kommen.
Ja, also man könnte definitiv noch ein Follow-up.
Genau, aber es ist halt, jeder redet drüber. Aber meiner Meinung nach eben kannst du das Potenzial nur heben, wenn du dir Gedanken drüber machst, für was du es eigentlich einsetzen möchtest.
Ja, danke, Uli.
Ich danke dir, Anja.
In unserer heutigen Folge hat Uli ja auch die geniale Idee eines Führerscheins für KI genannt und genau diesen Gedanken wollen wir auch in unserem Tooltip der Woche aufgreifen und euch einladen, die GenAI-Kurse von Microsoft auf GitHub anzuschauen. Denn dort findet ihr praxisnahe Lernmodule, die zeigen, wie man generative KI sinnvoll einsetzen könnte, zum Beispiel für Ideenfindung, Textgenerierung oder die Entwicklung kreativer Anwendungen. Also perfekt, um nach der Theorie direkt selbst loszulegen. Den Link stellen wir euch wie immer in den Shownotes bereit. Das war's mit unserer heutigen Folge zur Rolle von künstlicher Intelligenz in der Kreativbranche. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel Inspiration und neue Perspektiven mitnehmen wie ich. Lasst uns doch gerne wissen, wie euch die heutige Folge und das Thema gefallen hat. Wir freuen uns über euer Feedback. Schickt es einfach an podcast@telekom.de. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Uli für dieses großartige Gespräch und euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Explained, dem Podcast von der Telekom.